Und werden zu so einer Bowlingbahn zugewiesen. Und während wir da hinkommen, sitzt gegenüber von uns so ein Haufen von 6, 7 Jugendlichen, die da auch am Spielen sind. Und ich habe den Eindruck sofort, als wir da hinkommen, dass da einer Probleme an der Schulter hat. Und ich fange an zu spielen mit meinen Leuten und ich warte so ab so und überlege so, Jesus, wann mache ich das, wie will ich das machen? Hab gewartet, bis die da drüben fertig waren mit ihrem Spielen, bin dann da direkt rübergegangen und habe direkt gefragt, hey, kann es sein, dass einer Schulterprobleme hat? Und erstmal, nee. Und dann haben die gefragt, warum, habe ich erzählt, ich glaube an Jesus und ich bete für Leute und erlebe, wie Leute gesund werden. Und dann sagte auf einmal ein junges Mädchen, ich weiß nicht, vielleicht war die 15, 16 Jahre alt, dass sie immer Schulterprobleme hat, also richtige Schmerzen, immer jeden Tag Schmerzen. Und dann habe ich gefragt, ob ich für sie beten darf. Sie sagt, natürlich darfst du, ne, natürlich. Leg ihr meine Hand auf, bete eine halbe Minute und frag sie so, ne, probier mal. Und dann bewegt sie so, sagt sie, ja, ist gut, fühlt sich besser an. Und ich so, fühlt sich besser an, ist weg, wie ist es? Und dann sagt sie, ist weg. Und ich meinte, du hast ja immer Schmerzen. Also ist das jetzt normal oder nicht? Sagt sie, ist es nicht normal, dass die Schmerzen weg sind? Ist dann auf jeden Fall weggegangen. Und dann haben wir weitergespielt, wir haben ein paar Strikes geworfen und sowas. Und dann kam die auf einmal, das ist jetzt kein Scherz, also nach 5 bis 10 Minuten kam die auf einmal wieder zurück. So, die war schon am Auto, kam zurück und sagt, boah, ich wollte mich nochmal bei dir bedanken, die Schulter ist voll gesund, keine Schmerz mehr. Und das hat mich so berührt, dass sie dann den ganzen Weg zurückkommt, um das zu erzählen. Das hat mich richtig im Herzen berührt, das war richtig cool, danke Jesus.
So, einen wunderschönen guten Morgen, schön euch zu sehen. Ich würde gerne noch mal wissen, wer ist denn das erste Mal hier heute Morgen? Irgendjemand da, der das erste Mal im Gottesdienst ist bei uns? Herzlich willkommen da hinten, schön, dass ihr da seid. Wir sagen das immer zu spät, fühlt euch wohl, ihr müsst nicht alles mitmachen. Jetzt ein bisschen spät, aber schön, dass ihr da seid. Ja, sehr schön, wir freuen uns. Ja, ich freue mich wieder hier zu sein und wie gesagt, ich wollte schon, einige von euch wissen, ich wollte schon eher wieder da sein, aber mich hat... Ich glaube, es ist mindestens 1,5 Jahre her, dass mich sowas wieder mal gepackt hat. Ja, im Urlaub kriege ich die Grippe, die Männergrippe, muss man dazu sagen. Also war richtig heftig, dass ich das überhaupt geschafft habe, dass ihr mich nicht beerdigen müsst jetzt hier. Ist echt ein Wunder. Ich glaube, Kinder kriegen es nichts dagegen. Sorry, Frauen, aber es war echt ein Grauen. Ich kann mir nichts Schlimmeres vorstellen als Grippe. Ehrlich, es ist einfach... Da habe ich lieber was anderes, weil ich kann mich null konzentrieren auf gar nichts. Ja, ehrlich, das ist furchtbar. Ich mag das überhaupt nicht. Naja, ist auch nicht von Gott. Und es ist auch, muss man manchmal dazu sagen, oder? Und es ist auch, es ist jetzt nicht legitimiert, weil der Pastor das hatte. Ja, also nur, wollte ich nur mal sagen. Ja, es ist jetzt darfst du dich nicht, ach, okay, das ist ja okay, er hatte auch die Grippe. Nee, ist nicht okay. Ja, und ich habe auch nicht vor, sie nochmal zu kriegen. Okay, also... Nächstes Mal nehme ich mein Gesöff mit, ne? Okay, das war auch ein Insider, alles klar. Danke, Jesus. Ich würde euch gerne noch ganz kurz ein Zeugnis erzählen. Wir sind ganz gut in der Zeit. Ich war ja auf einem Jugendcamp vom, ich glaube, 28. oder 27. bis 31. und habe dort gedient bei 125 Jugendlichen, als ich da ankam. Habe ich erst mal gedacht, wow, da waren nämlich schon richtig ein paar 11- und 12-Jährige dabei, eine ganz schön große Gruppe. Ich dachte erst so, Jesus, weil eigentlich ist das so gar nicht so meine Zielgruppe normalerweise. Ne? Und dann habe ich auch noch eine Kleingruppe bekommen dort mit den 11- und 12-Jährigen. So, okay, aber die waren echt süß. Und am Anfang habe ich so gefragt, als wir uns getroffen haben, und was sind eure Erwartungen? Coole Zeit, neue Freunde treffen, spielen und so weiter. Ich so, okay, alles klar. Und dann haben wir so ein bisschen darüber geredet, so mit so Gott und ob sie schon mal Gott erlebt hätten. Und so ein bisschen gab es da schon ein paar Erlebnisse, aber nicht wirklich. Und so, dann habe ich so, wäre es nicht cool, Gott mal richtig zu erleben? Und die so, ja doch, auf jeden Fall. Können wir das mit auf die Liste packen von Erwartungen? Okay, ja, machen wir. Und dann, wisst ihr, es war so krass, ich möchte besonders hier auch nochmal den Fürbittern danken, die für mich gebetet haben, weil es war, also am ersten Abend gleich, ja, ich habe gepredigt und es ist echt schwer, zu einer 125 Leute, eine Altersspanne von 11 bis 19, die angemeldet sind, dazu natürlich noch Mitarbeiter, ich glaube, ich habe gehört 50 oder sowas, Leute, die mitgearbeitet haben, die teilweise auch ein bisschen älter waren, aber predige mal zu so einer Altersspanne, ja, zu Leuten, die, zu 11-Jährigen, ja, das waren Kinder, ich meine, gut, wenn du ein 11-jähriges Mädel, ich hatte nur die Jungs, ne, wenn du die Mädels daneben gestellt hast, dann hast du dich gefragt, ist das wirklich dasselbe Alter, weil so die Jungs und die Mädels total klar und sahen aus schon wie 18 oder sowas. So, naja, okay. Auf jeden Fall, der Geist Gottes kann das, sprach zu den Leuten am Ende. Und das ist so krass, Leute. Also ich meine, es ist einfach, ich war so geflasht. Am Ende, ich bete eigentlich nur ein kurzes Gebet und warte. Und auf einmal flutet der Heilige Geist den Raum. Einer nach dem anderen fängt an zu heulen oder zu lachen. Ja, es waren also 80% der Leute knien, heulen, lachen, haben eine Begegnung mit Gott, beten für sich gegenseitig. Die Gegenwart Gottes, ich stehe da einfach nur, gebe zwischendurch vielleicht so ein paar, sage, Gott macht gerade das, Gott macht gerade das, aber selber bin ich sowas von der Rolle. Was passiert ist, am nächsten Morgen habe ich die Kleingruppe wieder und die Elfjährigen, sowas habe ich noch nicht. Also ich meine, die elfjährigen Jungs erzählen auf einmal, wie sie da stehen. Und auf einmal kommt die Gegenwart und ich auf einmal musste ich weinen und dann habe ich gebetet und dann musste ich lachen und dann bin ich auf einmal umgefallen und dann habe ich wieder gebetet und so und alles ohne Hand auflegen, ja, alles ohne für die Leute zu beten, einfach der Geist Gottes hat einfach das Ding eingenommen, ja, das hatte, ich habe die glücklichste Zeit meines Lebens gehabt, so einen guten Abend hatte ich noch nie und so lauter solche Geschichten, ja, dass sie total geflasht von Gott waren, hat mich so begeistert. Am nächsten Abend habe ich für alle gebetet, für alle durchgebetet. Teilweise bis 2.30 Uhr in der Nacht klebte da jemand auf dem Boden, kam nicht mehr weg, konnte nicht aufstehen, die Herrlichkeit Gottes voll drauf. Ja. Dann einer hatte die ganze Nacht durch wegen einem Bandscheibenvorfall Rückenschmerzen. Am nächsten Morgen erzählte er mir das so nebenbei, ich hole mir einen meiner Elfjährigen. Wir haben so das Beinlänge gecheckt, der betet, ich sage, sprich mir mal nach, der spricht nach, schupp, kommt das Bein raus. Sag, der steht gerade, kommt später zu mir, sagt, ich habe null Schmerzen, ja, ich laufe gerade, ich habe kein, mein ist nicht mehr schief, ja, mein Fuß tritt ganz anders auf. Ein Mädchen gibt Zeugnis an dem Abend, wo der Geist Gottes reinkam, ja, und sie war nur am Lachen, dass sie die ganze Zeit Bulimie hatte davor durch eine Trennung, ja, und an dem Morgen hat sie gar nicht gemerkt, dass sie ganz normal gegessen hat. Sie saß am Frühstück, hat ganz normal gegessen, war gar nichts los. Und auf einmal merkte sie so, Moment mal, ich habe mich nicht übergeben, ich habe nichts gemacht, ich wurde geheilt von Bulimie. Ich meine, das ist so krass gewesen. Einfach Wunder passiert. Gegenwart Gottes einfach reingekommen, zig Heilungen, ja, ich habe die Leute, die Jugendlichen aktiviert in Worte der Erkenntnis, habe sie allen nach vorne gebracht, dann haben sie gegenseitig gebetet, über 10 sofort Heilungen, ja, dass sie einfach gesund geworden sind, so krass, weißt du, wenn wir Gottes Geist Raum geben, ist alles möglich, ja, es ist einfach so, nichts ist unmöglich, ist alles nur in unserem Kopf, ist alles nur in unseren Vorstellungen und auch wenn sie 11 Jahre alt sind, Gott kann sie packen. Ich habe so gedacht, das brauchen wir für unsere Kids, oder? Das ist was wir wollen. Ja, es geht nicht nur um soziale Kontakte, es geht um sozialen Kontakt mit Gott. Amen. Das ist richtig, richtig reinhaut. Und das Coolste ist, ich habe danach mit dem gesprochen, die haben so ein bisschen Schiss gehabt, dass es nicht weitergeht, weil ich gefahren bin. Die Konferenz ging noch 4 Tage und Gott ist geblieben. Und ich habe danach Nachrichten bekommen, die sind umgefallen wie die Fliegen. Und es war Wahnsinn. Und es ist einfach, Gott ist hier geblieben. Und obwohl du gegangen bist, so yes, danke Jesus, so muss das sein. Amen. Also danke für eure Gebete. Es war Wahnsinn. Also Gott ist richtig gut. Gibt noch eine andere Story, aber ich lasse die jetzt mal wegen der Zeit. Erzähle ich euch ein anderes Mal. Es ist jemand ich dachte gerade, was war das gerade? ist jemand von, wie heißt denn das nochmal, von Depression geheilt worden? Habe ich das euch schon erzählt? Habe ich das vor? Ja, okay, ich habe das jetzt nicht hier. Ist egal, jedenfalls eine Frau, die richtig, richtig depressiv war, auf Hardcore-Tabletten, also so richtig heftige Psychopharmaka, ja, habe ich in einem Gottesdienst für sie gebeten, nicht hier, woanders. Und sie hat mir geschrieben, vor drei Monaten war das, dass sie seitdem, hat sie einfach die Tabletten abgesetzt, habe ich ihr nicht gesagt, okay, also ne, sie hatte den Glauben dafür und sie hat die Verantwortung dafür übernommen, aber wir haben gebetet und sie ist seitdem frei, Amen. Keine Depression mehr, die hat richtig heftige Tabletten genommen, komplett frei, danke Jesus, Gott tut Wunder, Amen, Gott tut Wunder und auch wenn man mal die Grippe kriegt, danke Jesus. Yes, okay. Ja, ich freue mich super auf das, was jetzt hier kommt. Es wird ein bisschen anders als das, was ihr vielleicht so kennt. Ja, also es ist jetzt nicht so die typische Predigt, aber es ist richtig gut. Wir kennen uns, also Doris und Waldemar, wir kennen uns wirklich schon jetzt eine ganze Weile und wir sind eigentlich, würde ich sagen, recht unterschiedlich. Ja, also so von der, von wie wir so, na nicht wie wir ticken, aber einfach so, wir sind eigentlich unterschiedlich. Ja, und über die Jahre haben wir uns einfach so einfach lieben gelernt, muss man sagen. Ja, einfach eine Freundschaft sich entwickelt und eine echte tiefe Beziehung. Und ich bewundere, was sie tragen. Ja, also wer sie schon ein bisschen länger kennt, weiß, dass sie ihr Leben nicht nur Jesus, ich leg dir mein Leben hin. Ja, so das können wir alle schön sagen hier Sonntagmorgens, wenn es alles schön ist und wohlig und so weiter. Sondern sie legen ihr Leben förmlich wirklich hin. Das heißt, manchmal ist er aus dem Haus gegangen, hat er mir erzählt und hat seiner Familie ein Küsschen gegeben, hat gesagt, ich weiß nicht, ob wir uns heute Abend oder wenn ich wiederkomme, ob wir uns nochmal sehen können. Weil teilweise halt einer aus seinem Team wurde erschossen auf der Straße und so weiter. Also es gibt einfach, die leben ein etwas, das Evangelium, was sie leben, ist geprüft auf Leben und Tod. Ja? Also es ist nicht nur so ein bisschen, wird mein Konto voll nächsten Monat, dann preise ich den Herrn und wenn nicht, dann bin ich am Boden zerstört, sondern das ist Jesus, wir gehen für dich den ganzen Weg. Amen. Wir gehen, egal was es heißt, egal was es kostet und wenn es unser Leben kostet, dann gehen wir diesen Weg mit dir. Und das ist Christentum, wenn ihr mich fragt. Also ganz ehrlich, ein anderes Christentum eigentlich gibt's nicht. So, auch wenn wir nicht mit diesen Drohungen zu tun haben hier, also jedenfalls nicht auf diese Art und Weise, aber es ist trotzdem so, dass unser Leben ihm gehört und eigentlich der Tod besiegt ist. Ja, es eigentlich so ist, dass tatsächlich wir ewig leben und wir uns eigentlich nichts wegnehmen kann, wenn unsere Körper nicht mehr mitmachen. Und das sollte uns sowas von kühn und mutig machen. Und ich glaube, in der westlichen Kirche ist das etwas, was wir nicht wirklich ergriffen haben. Also ich glaube nicht, ich weiß nicht, ob ich das wirklich ergriffen habe, aber ich glaube, wir haben nicht wirklich verstanden, dass Jesus den Tod besiegt hat. Weil wir wären um einiges furchtloser, wenn wir das wirklich verstanden hätten. Wir würden um einiges weniger an dem kleben, was hier auf der Erde ist und was hier in unserer Welt ist und was wir haben oder nicht haben, wenn wir wirklich verstehen würden, dass wir das ewige Leben haben. Ja, das ist, für uns gibt's kein Ende mehr. Das ist so, ja, für uns gibt's nicht mehr. Für uns hört das nicht mehr irgendwann auf und dann war's das oder irgendwas Schlimmes kommt. Nein, wir haben's geschafft in dem Sinn. Ja, in dem Sinne ist das, wir haben das ewige Leben als Geschenk empfangen. Wir können nicht mehr sterben. Das ist Wahnsinn, oder? Das sollte eine Kühnheit, einen Mut in uns freisetzen. Es heißt ja im Hebräer, dass der Teufel alle die in Knechtschaft hielt, die durch Todesfurcht ihr Leben lang gebunden waren. Das ist eigentlich sehr interessant. Ja? Das, stell dir vor, die Angst vor dem Tod ist wirklich weg. Ist wirklich weg. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich hab was ganz anderes aufgeschrieben, aber ich folge einfach mal hier dem Heiligen Geist. Ist immer eine gute Idee, oder? Aber das ist, stell dir mal vor, also ich meine, was passiert, wenn du darüber nachdenkst, dass dein Leben hier auf dieser Erde zu Ende geht? Was passiert, wenn man sich überlegt, was ist dann eigentlich? Ja? Und fürchtest du dich davor? Ist das etwas, wo du denkst, oh Hilfe, und wie wird das werden? Dann weißt du, das mag sich ein bisschen flapsig anhören, aber ganz ehrlich, lern Jesus kennen. Weil Jesus gibt dir eine Gewissheit in deinem Herzen, dass es nicht zu Ende ist, wenn das hier, jemand hat mal dazu Fleischsack gesagt, wenn der Fleischsack nicht mehr mitmacht, wenn das... Das Auto, was du fährst, ja, hier dieses Ding, ja, weil das ist ja nicht, was dich komplett ausmacht, ja, du benutzt es ja eigentlich nur, den Körper, ja, aber wenn das nicht mehr da ist, was dann ist? Und wenn du da Freiheit spürst, wenn du da Freude spürst, wenn Paulus hat gesagt, ich wünschte, es wäre jetzt schon, aber es ist wichtig, hier zu bleiben, weil es gibt was zu tun, ja, aber er wusste von einer Realität, die da kommt, die alles übersteigt, was hier ist. Die alles übersteigt. Und ja, wir beten wie im Himmel so auf Erden und trotzdem wird es einmal einen Tag geben, wo das zur Fülle kommt, wie wir es hier wahrscheinlich nie erleben werden. Ja, also wo eine Realität in Kraft tritt, wo wir wirklich von Angesicht zu Angesicht sehen, wo es nicht mehr im Glauben ist, wo es nicht mehr in prophetischen Erfahrungen ist, wo es nicht mehr im Geist ist, sondern wo es boom, ja, boom. Puh, come on. Das ist, macht mich irgendwie glücklich. Weiß nicht, wie es euch geht, aber das, entschuldigt, wenn ich manchmal noch so ein bisschen Nachwellen meiner Männergrippe hier habe, aber es macht nicht meiner, Entschuldigung, das war ein falsches Bekenntnis, der Männergrippe, nicht meiner, es ist nicht meine. Aber es macht mich glücklich, darüber nachzudenken und manchmal ist das so, das rückt alles in Perspektive. Ja, wenn du darüber nachdenkst, dass die Ewigkeit dir gehört, dann wird dein kleines Mini-Problem dein kleines Kontominus, dein kleines Gesundheitsproblem, dein kleines Eheproblem, dein kleines Familienproblem, dein kleines Chefproblem, dein kleines Jobproblem wird auf einmal wirklich mini klein, weil auf einmal siehst du, du dienst einem mega großen Gott und du hast eine Ewigkeit für dich da. Und wir müssen manchmal darauf gucken und nicht nur vor unsere Füße, nicht nur vor unsere, ne, nicht nur den so hier so, hallo, alles gut? Oh, Wasser, preis dem Herrn, danke Jesus. Und nicht nur, danke Hanna, nicht nur vor unsere Füße gucken, sondern eine weitere Sicht haben, Amen, eine weitere Perspektive. Und dann sind solche Entscheidungen, ja, wie sie Waldemar und Doris zum Beispiel getroffen haben, die werden dann auf einmal nicht mehr komisch, sondern die sind auf einmal normal und du kannst dir gar nicht mehr vorstellen, für das andere zu leben. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber manchmal denke ich ich könnte nicht für eine nette Arbeit und so. Weihnachtsgottesdienst habe ich ein bisschen darüber gepredigt. Es muss ein größeres Ziel für meine Arbeit geben. Versteht ihr? Es geht nicht nur darum zu arbeiten, sondern es geht darum, warum ich arbeite. Und das kann nicht Geld sein. Weil was toll, und selbst wenn du es dann hast und dann, ich sehe niemanden, der Geld hat und nicht ein höheres Ziel und der glücklich ist. Ich meine, die Leute, die wirklich damit umgehen, haben meistens höhere Ziele sogar als das. Ja, also die keine Christen sind. Also es ist schon verrückt. Und ich glaube, dass diese Hingabe etwas ist, was uns als Gemeinschaft auszeichnet. Eine Hingabe an Gott, eine Hingabe, die keine Kompromisse macht, eine Hingabe, die sagt, ich will alles für Jesus. Ich lebe nicht für mich selbst, sondern für ihn. Egal, ob ich Chef bin in irgendeiner Firma, egal, ob ich Angestellte bin, Putzfrau, ob ich Kinder zu Hause habe, egal, was ich mache, egal, ob ich in der Gemeinde arbeite, ob ich Pastor bin oder sonst fünffältiger Dienst oder unterwegs oder wie auch immer, egal, was ich tue es, um das Reich Gottes voranzubringen. Ich tue es, um Jesus zu verherrlichen. Ich tue es, um ihn groß zu machen. Und das ist, was wir wollen. Das ist, was wir sind. Und da kommt was zusammen mit den beiden, weil wir werden sie heute einmal, werden wir sie aufnehmen in unsere Gemeinschaft. Ja? Und auf der anderen Seite ist das aber nicht nur ein Aufnehmen, sondern es ist eine Fusion. Ja? Es ist nicht nur, sie kommen zu uns, sondern wir kommen auch zu ihnen. Ja? Es ist eine gegenseitige Sache. Es ist nicht nur wir bekommen was, sondern sie bekommen auch was. Es ist ein gegenseitiges Zusammenkommen, ein gegenseitiges Stärken, von dem ich glaube, das ist das, was auf unserem Herzen ist, nämlich die Welt zu erreichen, Menschen zu erreichen, Langzeitmission zum Beispiel. Ich meine, 8 Jahre haben sie im Mittleren Osten gelebt. Das ist, was Länder letztendlich transformiert ist. Wir lieben Kurzzeiteinsätze und das, was jetzt nach Sri Lanka geht, ist der Hammer und der Knaller. Aber oftmals ist es so, dass diese Kurzzeitsachen, die machen was Krasses, mehr meistens noch mit den Leuten, die fahren, als mit dem, was dort passiert. Was nicht heißt, dass Gott das nicht krasse Sachen machen kann, aber ein Land zu transformieren geht nicht durch einen Kurzzeiteinsatz. Oder? Würdest du übereinstimmen? Ja, Amen, danke Jesus. Obwohl jetzt Hutan sagen würde, ich lasse mich nicht beschränken und begrenzen, aber Amen. Und ich natürlich auch. Aber Gott benutzt es beides. Amen. Und es ist Hammer und wir glauben, dass wir als Gemeindefamilie da noch viel mehr teilhaben werden. Nun, das bedeutet nicht, dass wir Euskirchen, Deutschland und die nähere Umgebung aus den Augen verlieren. Überhaupt nicht. Im Gegenteil, das muss unbedingt auch, das ist auch Missionsland hier, okay? Du brauchst nicht ins Ausland reisen, um Missionsland zu haben. Du hast es vor deiner Haustür. Amen. Und das ist super wichtig. Aber gleichzeitig glaube ich, dass es dazugehört. Ja? Bis an die Enden der Erde. Bis an die Enden der Erde. Und um das zu tun, wie viel Zeit habe ich eigentlich? Ich weiß gar nicht. So, wie viel Zeit? 20 Minuten, ne? 15, okay. Oh. Wir versuchen 20. Um zu schaffen, ja, was wir wollen, müssen wir verstehen, dass wir die Demut brauchen, dass es alleine nicht geht. Niemand von uns schafft es alleine. Niemand. Auch keine Gemeinde schafft es allein. Deswegen bin ich so glücklich über das, was im Moment so am Ende des letzten Jahres hier so passiert, auch für unsere Region. Niemand, wir schaffen es nicht allein. Und wenn wir nicht die Demut bekommen, den anderen zu sehen und zu lieben und zu ehren und zu akzeptieren, ohne ihn dabei verändern zu wollen, verstehe, das ist für mich so dieser mega wichtige Punkt, weil manche wollen dich nur ehren, wenn du wirst wie sie. Und das ist nicht das Ziel, das ist auch nicht das Ziel, wenn wir hier zusammenkommen. Es geht nicht darum, dass sie werden wie wir oder wir werden wie sie. Es geht darum, dass sich was verbindet, dass sich was zusammenfindet und dass es gemeinsam stärker ist als alleine. Amen. Das ist, was Ehe übrigens ist. Ja, Gott, habt ihr das mal gesehen? Gott stellt sehr selten zwei Menschen zusammen, die ähnlich sind. Das macht die Welt. Die Welt sucht die gleichen, wo alles gleich läuft. Da hast du die gleichen, wie heißt es, Hobbys und so weiter. Ne? Alles gleich, gleiche Arbeitsinteressen. Dann können wir zusammen gehen. Hast du schon mal gemerkt, dass Gott so Leute nicht zusammenstellt? Ja. Gott stellt immer zwei Leute zusammen, die total unterschiedlich sind. Warum? Weil wir lernen, in der Unterschiedlichkeit ein größeres Ganzes zu ergeben, als in der Gleichschaltung. Weil in der Gleichschaltung sind ja nur zwei gleiche Sachen. Das gibt's doch schon, oder? Jetzt hast du zwei Sachen, die gemeinsam zusammen etwas Größeres ergeben und das braucht Demut. Das lernen die Leute, die verheiratet sind, auch ganz schnell, dass man die Andersartigkeit des anderen, es dauert manchmal, bis man das als einen Segen sehen kann, oder? Es fühlt sich manchmal wie eine Bedrohung an, richtig? Und wie ein, ich werde nicht verstanden und warum mag sie nicht, was ich mag und wieso ist das so und so weiter, ja? Und kann sie nicht mehr machen, was ich gerne hätte und warum ich mag Berge und sie mag nur Strand. Gehören wir überhaupt zusammen, Herr? Ja, also so, lass dich nicht vom Teufel veralbern, okay? Ja, Unterschiedlichkeit ist ein Segen und wenn man die Demut findet und das, ja, ich gebe zu, dauert manchmal eine Weile, aber wenn man die Demut findet, das Andersartige als ein Geschenk zu sehen, dann wird es eine Kraft. Amen. Und das ist, was Leib Christi ausmacht, ihr Lieben. Das ist Buntheit. Das ist nicht Gleichschaltung, das ist Einheit in Unterschiedlichkeit. Nicht, wir müssen alle gleich aussehen, jede Gemeinde gleich ticken, jeder gleich predigen, jeder das Gleiche machen. Das wäre furchtbar, das wären Roboter. Aber das wäre nicht die Kreativität unseres Gottes, der jede Schneeflocke anders macht. Jeder Leiter ist anders, weil jede Person, die Gott als Leiter auswählt, anders ist. Okay? Jeder ist anders, jeder Hauskreis ist anders, jede Situation ist anders, alles ist, Veränderung gehört mit dazu zum Deal. Amen. Das ist einfach so. Und ich bin begeistert, weil wir tragen das in unserer DNA. Ja, wir haben vielleicht nicht so gestartet. Ja? Wir haben vielleicht als Face-to-Face nicht so angefangen oder wurden nicht so gesehen, aber wir tragen schon immer die Einheit des Leibes drin. Und ich bin so dankbar, dass das jetzt hervorkommt. Ich bin so dankbar, dass es auf einmal passiert. Ja, dass es auf einmal auch hier in dieser Region passiert. Wer hätte das gedacht? Ich meine, hallo? Es ist wirklich crazy. Aber gut, es ist wirklich verrückt. Danke, Jesus. Charlie hat schon vorhin gesagt, David und Jonathan, ich habe das mir auch hier aufgeschrieben, sind auch ein Bündnis eingegangen, ja, in 1. Samuel 18. Und das Interessante ist, es gibt verschiedene Arten, ich habe nicht so viel Zeit, aber ich will euch nur mal mit hineinnehmen, wir als Gemeinde brauchen, du als Einzelperson brauchst, du als Familie brauchst, du brauchst die richtigen Verbindungen, um in das hineinzukommen, was Gott für dich hat. Wenn du nicht, das ist ein sehr gutes Gebetsanliegen, wenn du sagst, Gott, docke mich dort an, wo ich hingehöre. Ja, pack mich mit den Leuten zusammen, mit denen ich zusammen laufen soll. Ja, und wenn du das einmal rausfindest, wer das ist, dann geh bitte nicht so ein bisschen so ein Tralala, sondern dann ist das eine Bündnisbeziehung, die man nicht einfach kappt, nur weil man sich vielleicht gerade nicht danach fühlt oder weil es ein Problem gibt, sondern im Gegenteil, wenn es ein Problem gibt, gerade dann ist die Bündnisbeziehung dafür da, gemeinsam daran zu arbeiten und durchzugehen. Amen? Weil sonst bräuchtest du sie ja nicht. Und das ist auch, was wir versprechen voneinander. Ja, was wir sagen, wenn sie Probleme haben, wenn sie Herausforderungen haben, dann sind das wie unsere Probleme und Herausforderungen. Und wir stehen ein für sie und andersrum erwarten wir das genauso, wenn wir Hilfe brauchen und sie können, das geht natürlich immer nach dem Maß, was man kann, ne, dann kriegen wir das auch. Das heißt, es ist ein gegenseitiges Zusammenstehen. Und da gibt es unterschiedliche Level. Bei David und Jonathan war das so, dass Jonathan eigentlich König werden sollte, wenn du nach der Linie gehst, ja, weil sein Vater war der König. Und Jonathan entdeckt seine Berufung als ein, wenn du so willst, Waffenträger für David, als einer, der David hochgehoben hat und hat gesagt, wir gehen ein Bündnis ein. Das steht dort richtig drin, sie sind ein Bündnis eingegangen. Aber Jonathan wusste, dass seine Berufung nicht war, König zu werden, sondern dem zu helfen, der König wird. Da siehst du, dass es verschiedene Berufungen gibt, weil Gott nicht bewertet. Weil da sind wir wieder bei dem Punkt, dass Gott nicht nach deinen Wert nicht misst, nach dem, was du tust, sondern jeder muss an dem Platz sein, für den Gott ihn berufen hat. Richtig? Und manche sind Davids und manche sind Jonathans. Manchmal, und das ist eine unterschiedliche Sache, aber es gibt unterschiedliche Level an diesen Bündnissen oder Vermählung oder Ehe, das ist natürlich nur ein Bild dafür. Ne? Das ist ja keine richtige Ehe in dem Sinne. Aber es ist echt und es ist gegenseitig. Versteht ihr, es ist nicht, und du brauchst diese Leute in deinem Leben, lass mich dir das sagen. Und hier ist noch ein anderer wichtiger Satz, die Leute, die dir das nicht geben, die dich negativ beeinflussen, die brauchst du nicht. Es ist gar nicht so dumm, das öfter mal zu sagen, ist mir aufgefallen. Früher habe ich vor sowas echt Angst gehabt, ja, weil das so ein komisches humanistisches Ding, was ich immer gelernt habe, auch in der Gemeinde, wo ich, oder in der Gemeindestruktur, sage ich ja, wo ich aufgewachsen bin, dass man den Schwachen bloß nicht, ey. Aber weißt du was, wenn du den Schwachen nicht beeinflusst, stärker zu werden, sondern der Schwache dich beeinflusst, schwächer zu werden, dann sag goodbye. Amen. Das ist ja keine Freundschaft, die dich weiterbringt, ja. Und das ist auch keine Bündnisfreundschaft. Und das ist eine Bündnisfreundschaft, stärkt sich gegenseitig. Ja, da geht's weiter, da geht man voran, da stärkt man sich den Rücken, da hält man sich den Rücken frei. Das ist was richtig Männliches eigentlich, oder? Es wird mal Zeit für unsere Gemeinde, ein paar männliche Sachen reinzubringen. Zu viele weibliche Singles hier. Das mal, ne? Livestream-Männer. Vielleicht gibt's ja was hier. Okay, ich würde gerne noch einen Punkt sagen, weil ich finde, es gibt es in der Bibel überall. Es gibt auch noch Partnerschaften, die nicht so ein Level haben von Verbindlichkeit. Die gibt es auch. Zum Beispiel Geld, was du irgendwo reingibst, geht eine Partnerschaft ein. Wusstest du das? Es geht eine Partner. Dein Geld, wo du es hingibst, geht eine Partnerschaft ein. Ich lese es euch mal vor. Philipper 4, 17 bis 20 sagt der Paulus, nicht, dass ich die Gabe suche, sondern ich suche die Frucht, die sich zugunsten eurer Rechnung mehrt. Das ist schon mal krass, oder? Sagt, hey, ich ermutige dich zu geben, damit du mehr Frucht bringst. Das hört sich sehr manipulativ an, aber nur, wenn du es willst. Vers 18, ich habe aber alles erhalten und habe Überfluss. Ich habe die Fülle, da ich von Epaphroditus, wenn ich noch mal einen Sohn kriege, nenne ich ihn auch so, das von euch Gesandte empfangen habe, einen duftenden Wohlgeruch, ein angenehmes Opfer, Gott wohlgefällig. Und jetzt hört euch das mal an. Mein Gott aber wird alles, er spricht von mein Gott, er kennt ihn, okay? Er sagt nicht der Gott, sondern mein Gott wird alles, wessen ihr bedürft. Warum bedürfen sie denn jetzt was? Weil sie haben was gegeben. Versteht ihr, sie haben was gegeben, sie haben was weggegeben von dem, was sie haben. Es entsteht eine Lücke, weil sie gegeben haben. Und jetzt sagt er, mein Gott wird was machen? Er wird diese Lücke ausfüllen nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit in Christus Jesus. Das ist eine Partnerschaft. Versteht ihr? Sie geben etwas, eine Lücke entsteht und automatisch ist eine Partnerschaft eingegangen, dass Gott jetzt auf den Plan tritt und sagt, ich kümmere mich darum, dass diese Lücke gemäß meiner Herrlichkeit erfüllt wird. Und da weißt du, was das bedeutet, oder? Wenn Gott eine Lücke nach seiner Herrlichkeit füllt, dann ist es nicht nur die Lücke gefüllt hinterher. Amen? Dann ist ein bisschen mehr da als vorher. Aber das ist eine Partnerschaft. Oder wir haben zum Beispiel in Lukas 8, 2 bis 3, heißt es, dass Frauen, die von Jesus befreit wurden, von allen möglichen Sachen, die ihm halt folgten, ihm dienten mit ihrer Habe. Das ist auch eine Partnerschaft. Sie dienten Jesus mit ihrer Habe und seinem Team, damit sie machen konnten, wofür Gott sie berufen hat. Das sind alles Verbindungen, die gegenseitige Wechselwirkungen haben. Das sind alles Verbindungen, Partnerschaften, Vereinigungen, ja, wo die du durch die ganze Bibel, und hier haben wir ja noch nicht mal über das Größte, und das ist das Bündnis gesprochen. Und Gott ist ein Bündnisgott. Amen. Er ist ein Bündnisgott durch die Zeiten hindurch. Und das ist Leibcharakter eigentlich. Und was wir heute machen, ist ja, dass wir sagen, wir sind sowieso eins im Geist. Ja, das ist klar. Aber wir sind eins in derselben Familie, in derselben Gemeindefamilie. Und wir haben die beiden schon immer, auch ob sie es jetzt wollten oder nicht, wir haben immer gesagt, das sind unsere Missionare. Weil alle, die ihr gebt in diesen Dienst rein, habt Anteil daran, was sie tun, weil ein Teil davon immer zu ihnen geht. Ja? Und das über jetzt schon seit vielen Jahren. Und das haben wir super gerne gemacht. Und da gehören sie sowieso schon immer so, sie waren schon immer in unseren Herzen, die gehörten schon immer uns. Und ich bin so dankbar, wir saßen dann im Sommer letzten Jahres, saßen wir zusammen bei uns auf der Terrasse, Waldemar ist extra kurz vorbeigekommen und wir haben einfach geredet und da haben wir das mal so auf den Tisch gehauen und es war einfach so, wir glauben, dass es zusammengehört. Und Waldemar wird jetzt gleich nochmal ein paar Takte teilen, vielleicht Doris, weiß ich nicht, wie ihr euch abgesprochen habt. Und dann werden wir das einfach prophetisch als eine Deklaration machen, dass wir, da haben wir hier so was, nichts Besonderes, aber was Kleines vorbereitet, einfach einen Topf mit Erde und zwei ganz speziellen Bohnen, die Dorothea uns mitgebracht hat. Wenn ihr wissen wollt, was die bedeuten, die Bohnen, geht zu Dorothea. Ich habe es vergessen, aber es ist sehr prophetisch. Auf jeden Fall sind es irgendwelche Bohnen und Bohnen wachsen am Himmel, oder? Irgendwie sowas. Also, ist auf jeden Fall cool. Und die werden wir dort reinpflanzen als ein Zeichen, dass sich diese beiden Dienste als eins sehen. Ja? Und wir glauben, dass das Auswirkungen haben wird auf das, was passiert hier, auf das, was hier läuft. Es wird Auswirkungen haben. Ja? Wir werden wahrscheinlich einen ganzen Arm aufbauen mit Mission Kurzzeit und Langzeit und so weiter. Also das ist so, was mir so vorschwebt. Und aber auch Hilfe vor Ort, die islamische Welt vor Ort zu erreichen. Ja, weil da sind die beiden klasse drin. Ja, das ist richtig, richtig cool. Also da können wir uns auf was Cooles einstellen. Und jetzt gebt bitte nochmal Waldemar einen fetten Applaus.
Amen, amen. Wow, ich hätte ein bisschen länger sitzen bleiben können. Das war gut. Also, auch willkommen zu euch, die ihr alle online streamt mit uns hier und zu euch natürlich hier. Also, Konrad hat so ein paar Gedanken angestoßen, das habe ich schon geahnt. Ja, das hat dann meine Predigt ruiniert. Halleluja. Und wir werden darauf aufbauen, weil ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir was heute passieren wird, auch das, was wir heute gemeinsam tun werden, das soll etwas freisetzen in uns als Face-to-Face. Ja, in euch. Wir glauben, dass es nicht nur ein Merging of Ministries, also so ein Fusion von Diensten oder eine Kreierung von Missionsorientierung. Darum geht's nicht. Heute geht's darum, dass wir ein Stück weit verstehen, was heißt eigentlich, dass der Vater Familie und Gemeinschaft liebt. Was das heißt eigentlich für dich persönlich, dass du es wert findest, dass du es für wertvoll erachtest, in einer Gemeinschaft zu sein, in einer Gemeinde. Und darum wird es auch in diesem Jahr gehen, aber ich weiß nicht, ob wir die PowerPoint draufkriegen. Ich möchte euch herausfordern, ein bisschen zu schauen, dass eigentlich alles, was im Reich Gottes beschrieben ist, auch im Wort Gottes, hat alles mit Bund zu tun. Es gibt fast nichts, was nur einzeln dasteht. Es gibt immer eine Form von Gemeinschaft, eine Form von eine verbindlichen Gemeinschaft oder einem Verhältnis oder einer Verbundenheit. Ja, wie, das fängt an mit der Dreieinigkeit. Ja? Und sehr viel in der aramäischen Sprache gibt es das Wort Ich, wird sehr selten benutzt. Ja? Allein schon die Schöpfung fängt an, lass uns machen. Ja, Gott nicht nur in seiner Dreieinigkeit, sondern es geht darum, dass Gott etwas schafft, also in seinem Reich Gottes schafft er etwas, was Verbindlichkeit schon da ist. Es kreiert eine Existenz auf einem Bund. Und wisst ihr, wir leben in einer Gesellschaft, in einer Zeit, wo Unabhängigkeit und Selbstzentriertheit und dich selbst erfüllen und deine Bedürfnisse, in dieser Gesellschaft, in dieser Form von Gesellschaft, wird das Wir, wie der Gedanke und vor allem der gesunde Gedanke von Wir, wird sehr herausgefordert. Wir als Familie, wir sind nicht sehr beliebt in Deutschland. Ja? Also jedes Mal, wenn wir irgendwo sind, ja, mein Sohn erzählt dann, dass er mit seinen 17 Jahren schon 16 Mal umgezogen ist. Ja? Oder dass meine Kinder von einem Ort zum nächsten ziehen wie Nomaden. Ja, und meine Kinder haben alle möglichen Schulformen erlebt. Ja, von Online-School bis Homeschool, internationale School, deutsche School, Co-op-School. Ja. Und jedes Mal, wenn wir uns dann hinsetzen und besonders die pädagogischen, sozialen, psychologischen Gedanken in Deutschland, da werden wir sofort gefragt, welche psychosomatische Probleme denn wir in der Ehe haben, mit unseren Kindern haben, wie oft wir dann in der Seelsorge sind und wie teuer denn die Begleitung und die so unserer Kinder ist. Und wenn sie uns dann kennengelernt haben, noch vor einem halben Jahr, sagte mir ein Bekannter, den wir so in der Gemeinde getroffen haben und der unsere Kinder kennengelernt hat, sagt, ich bin fasziniert. Ich sage, wofür? Eure Kinder sind ja gesund. Die sind ja mental, geistlich, körperlich gesund. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Wisst ihr, Gott verändert Mission. Ja? Und wir sind total begeistert von einem sesshaftigen deutschen Leben. Ja? Wir finden das total gut. Wir feiern das mit euch. Wir wurden von Gott berufen, ein Leben zu führen. Und wisst ihr, in ein Leben, wo wir gelernt haben zu verstehen, was es heißt, Vater und Mutter verlassen. Meine Frau hat nicht erlebt, wie ihr Vater verstorben ist und hat nicht erlebt, wie ihre Mutter verstorben ist. Sie konnte nur zur Beerdigung zurückfliegen. Und sie, als sie aufgewachsen ist, war ihr klar, sie wird immer bei ihren Eltern sein. Aber als Gott zu uns gesprochen hat und sagt, ich möchte einen Bund eingehen mit euch, ich möchte, dass sie mit mir einen Bund eingeht in eurer Bestimmung, in dem, was ihr tun werdet, und würdet ihr bereit sein, alles hinter euch herzulassen und alles zu verlassen und dahin zu gehen, wo ich mit euch gehen will. Wir sind nicht in ein Land gegangen. Wir sind nicht wegen die Moslems gegangen. Wir sind nicht wegen etwas gegangen. Wir sind gegangen, weil wir den Bund mit Gott lieben. Weil wir den Bund mit dem Menschen lieben. Wisst ihr, ich glaube, das ist so wichtig, dass wir verstehen, es gibt immer ein Dreieck. Ja? Also wenn ihr, wisst ihr, die aramäische, die hebräische, die so mittelöstliche Kultur, sie liebt Symbolik. Ja? Und wir lesen oft die Schrift und wir analysieren das mit so einem griechischen Verständnis. Ja? Aber die Schrift, die zeigt sehr viele Symbolik, die uns auch kommuniziert, diese Verbindlichkeit oder diesen Bund denken, das Gott in seinem Herzen hat. Ja? Und eines davon ist, dass ich nenne das Lukas 6 Prinzip, das lernen wir, das ist das Ab, das ist das In und das ist das Out. Ich möchte euch kurz was lesen. Lukas 6. Und zwar Lukas 6, lass uns bei 12 anfangen. In dieser Zeit verließ Jesus die Stadt und stieg auf einen Berg, um zu beten. Die ganze Nacht hindurch sprach er im Gebet mit Gott. Als es hell wurde, rief er seine Jünger zu sich und wählte 12 von ihnen aus, die er Apostel nannte. Dann später, als Jesus mit seinen Jüngern den Berg hinuntergestiegen war, kamen sie zu einem ebenen Platz. Hier hatten sie eine große Anzahl seiner Jünger versammelt und dazu noch eine riesige Menschenmenge. Die Leute waren aus dem ganzen Land gekommen. Und dann passierten Zeichen, Wunder, Heilungen, Freisetzungen etc. Also da gibt es das eine Prinzip, hinaufgehen. Das andere Prinzip in dem Bereich, dass wir zusammen sind, das Miteinander, Jesus rief sie zu sich, das Einkommen, hereinkommen in diese Gemeinschaft miteinander, und dann ging sie herunter in das Tal. Wisst ihr, da ist ein Prinzip. Jesus redet ganz oft in diesen Johannes 15, ist das andere Prinzip. Ja, da ist diese Gemeinschaft mit ihm in seinem Wort. Da ist diese Liebe, Gemeinschaft mit den anderen. Und dann ist diese Fruchtbarkeit, die wir werden fruchtbar sein. Und wir sehen dieses Prinzip, wir nennen das Prinzip des Dreiecks oder das Prinzip einfach einer Gemeinschaft, eines Bundes. In einem Bund gibt es immer drei Parteien. Wenn du dachtest, dass ein Bund zwischen zwei Parteien besteht, dann ist es nicht ein Bund, den die Schrift kennt. In der Schrift gibt es keinen Bund zwischen nur zwei Leuten. In der Schrift, wenn wir die Schrift lesen und studieren, dann sehen wir, dass ein Bund immer aus drei Dingen besteht. Deshalb besteht auch die Ehe aus einem Bund zwischen dem Mann, der Frau und dem Herrn. Die Erziehung der Kinder zwischen den Eltern, den Kindern und dem Herrn. Und deshalb zeigt Jesus hier in dieser Geschichte, dass wir heraufgehen in diese Beziehung zu ihm, dass wir in der Gemeinschaft mit den anderen Jüngern zusammen sind und dass wir dann herausgehen, runtergehen und diese Beziehung und all das, was wir sind, multiplizieren in der Welt. Wisst ihr, eine kraftvolle Gemeinde zu sein, ein kraftvolles Leben zu führen, bedeutet, dass du drei Dinge in deinem Leben hast. Das Ab, das In und das Out. Wisst ihr, ich liebe den Mittleren Osten, habe ich schon erwähnt. Es gibt das Tote Meer da. Wisst ihr, warum es das Tote Meer ist? Genau, das ist tot. Danke. Es ist tot. Aber wisst ihr, warum es tot ist? Es ist zu salzig. Warum ist es zu salzig? Ach, ich sage euch die Antwort. Wir brauchen kein ratelanges Spiel. Natürlich hat es was zu tun mit der Ebene, also wie tief es liegt. Das Problem mit dem Tod mehr ist, es hat ein Input, kein Output. Es ist das einzige Meer, was einen Zufluss hat, aber keinen Ausfluss. Und wisst ihr, das ist halt die Herausforderung eines Bundes. Die Herausforderung in deinem Leben, ich sage immer, diese drei Punkte repräsentieren den Paulus, den Barnabas und den Timotheus. Wisst ihr, wir glauben in unserem Dienst, wir glauben, ein guter Leiter, jeder, der in unserer Arbeit arbeitet, jeder, der unsere Projekte leitet, der muss diese drei Leute in seinem Leben haben. Hat er einen nicht, wird er gefeuert. Wir haben festgestellt, und ich sage dir, wir sind brutal da. Ja, nicht weil wir nicht Gnade leben, nicht weil wir nicht Liebe leben, nein, weil wir glauben, wenn wir uns multiplizieren wollen, wenn wir die Welt verändern wollen, ich glaube, dass die arabische Welt sich verändern wird und ich glaube, dass der Mittelosten sich verändern wird und in diesem Glauben glaube ich, dass ich selbst persönlich, dass ich diese drei Leute in meinem Leben brauche und deshalb nennen wir das den Balance-Dreieck. Manchmal verschiebt sich das, manchmal brauchen wir mehr Väter, mehr Mentoren in unserem Leben. Manchmal verlieren wir die Beziehungen zum Mitmenschen, den Barnabas, den Ermutiger. Und manchmal haben wir überhaupt keine Timotheus in unserem Leben. Wir multiplizieren nicht. Wir multiplizieren nicht die DNA, was wir sind in dem Herrn. Und ich frage euch, ich möchte euch ganz praktisch heute herausfordern. Habt ihr die Väter, die Paulus ist in eurem Leben? Wo sind eure Barnabas? Wo lebst du Freundschaft, Beziehung in dieser Gemeinschaft? Den du anrufen kannst, von dem du alles mitteilen kannst, auch von dem du erlaubst, dass die Wahrheit in dein Leben gesprochen wird. Und wo sind deine Timotheus? Die 12-Jährigen, die 11-Jährigen oder die Gleichartigen, in die du hinein investierst. Von denen du begeistert triffst, weil du weißt, das, was du hast, ist so wertvoll, ist so unglaublich wertvoll, weil du die Gemeinschaft so wertvoll erachtest du es fürs Wertvolles weiterzugeben. Wisst ihr, wenn wir nicht multiplizieren, wenn das Output nicht existiert, dann zeigen wir eigentlich, dass wir uns selbst nicht für wertvoll erachten. Und das ist etwas, was Jesus hier ganz bewusst demonstriert. Wisst ihr, jedes Mal, wenn er die Gemeinschaft mit den Jüngern hat, als nächstes kommt der Output. Und er geht mit ihnen heraus. Und das passiert was. Wisst ihr, ich rufe euch nicht, eine Institution wertzuschätzen. Oder ein Gebäude. Ich rufe euch heraus, euch selbst in eurer Identität wertzuschätzen. Ihr kennt mein Herz, ich glaube, dass wir als Gemeinschaft unsere Bestimmung lieben lernen sollten und wir sollten davon begeistert sein. Ich bin verknallt zu dem, was Gott mich gemacht hat. Ich bin verknallt in meiner Berufung. Wir lieben unsere Berufung und diese Liebe zu dem, zu unserem Zweck, zu unserer Bestimmung, die setzt uns frei. Konrad hat das erwähnt. Wir glauben, dass wir ein Teil, was wir auch euch weitergeben wollen, als ein Teil von unserer Erbschaft, ist ein Leben in einer absoluten Hingabe. Wisst ihr, ich glaube, dass Konrad da super recht hat, dass dieses Ewigkeitsdenken ist, was wir brauchen. Aber wisst ihr, zu sterben ist für mich einfach. Ich habe den Tod so oft jetzt in den Augen gesehen. Ich war dem Tod so oft nah. Tod ist kein Problem. Tod ist für mich eine Freude. Wenn ihr wollt, ich bin ein christlicher Dschihadist. Das ist kein Thema für mich. Es ist kein Thema für mich. Mein lieblichster Tod, den ich mehr sehne, ist der Tod des Märtyrers. Das bereitet eine Freude in meinem Herzen. Weil wenn ich das Kreuz sehe, sehe ich den Tod. Aber ich sehe nicht nur den Tod, ich sehe das Leben, den Bund mit Jesus. Deshalb ist das kein Problem. Wisst ihr, was die Herausforderung ist? Das Leben zu fühlen. Das Leben zu leben in einer Fülle. Und deshalb, wenn wir mit unseren Kindern reden, wenn wir mit anderen Leuten reden und die sagen, wieso geht ihr dahin? Wieso seid ihr so verantwortungslos, dass ihr eure Kinder dem aussetzt? Ja? Dann sage ich, das Kreuz scheint verantwortungslos zu sein. Aber wisst ihr, das Kreuz gibt Leben. Ich glaube, dass ich den Bund liebe, weil ich lieben gelernt habe, die Identität, die Gott mir gibt, die Gott uns gibt, und weil ich liebe die Bestimmung, die der Vater mir gibt. Und deshalb möchte ich euch herausfordern heute, euch fragen, fragt den Geist Gottes, euch wirklich zu prüfen, wo ist dein Paulus? Wo ist der ältere Mann, die ältere Frau, vielleicht auch gleichartig, die wirklich mit dir reden kann und die wirklich auch Licht in deine Identität bringen kann? Wo ist diese Beziehung, diese Intimität mit dem Vater, der deine Identität bauen kann? Dich freisetzen kann, in der Fülle deiner Identität zu leben? Wo sind die Barnabasse? Wo ist diese Freundschaften, diese verbindliche Liebe in eine Gemeinschaft? Ich möchte damit abschließen. Als ich Konrad und Justina kennengelernt habe, die waren zusammen mit meiner Frau auf der Schule. Ich war öfters bei denen, die haben Betung geliebt, aber die Leute nicht so wirklich geliebt. Ja, das Prophetische und dann dies. Und als wir dann in Deutschland waren, unsere Wege haben sich ein bisschen getrennt, und dann hat Doris mit denen telefoniert und dann hat Konrad gefragt, hey, wir würden gerne in euren Dienst investieren. Und dann erzählte mir meine Frau und die sagte, warum denn sie? Wir haben nicht so viel gemeinsam. Wir haben fast gar nichts gemeinsam. Sie sagt, komm, wir fahren dahin, wir setzen uns hin. Und so sind wir zu denen in ihrer netten Bona-Wohnung gefahren und haben uns hingesetzt. Wir sind nach Hause gefahren und wir haben gesagt, wow. Also keine Ahnung, warum sie in uns investieren wollen. Das sind die letzten Leute, die wahrscheinlich, die wir gefragt hätten. So. Aber wir sind begeistert. Sie haben etwas, was wir total in unseren Herzen begeistert fanden. Und mit Jan in eurer Gemeinschaft zu sein, mit Jan ein Teil von euch zu sein, ihr habt eine Erbschaft, die wir bereit sind zu multiplizieren. Was ich mir wirklich wünschen würde, dass ihr erkennt, wie wertvoll ist das, was Gott euch gegeben hat. Eine Message, eine Erbschaft von der Sohnschaft, die nicht nur Menschen freisetzt in ein Leben der Übernatürlichkeit, in ein Leben der Freiheit, der Fülle. Nein, eine Message der Identität, die euch freisetzen kann, die Deutschland, die ganze Welt zu verändern. Und das ist so wertvoll. Ihr habt etwas wertvoll, wo wir als Familie, als Dienst, wir sagen, wir wollen das. Wir wollen das multiplizieren. Es ist uns so wertvoll. Und deshalb mit diesem Zeichen, mit diesem Bund möchte ich euch fragen, wie wertvoll ist euch diese Gemeinschaft? Wie wertvoll ist euch diese Erbschaft? Weil sie ist unglaublich wertvoll. Und wenn sie dir nicht wertvoll ist, dann sucht ihr einen anderen lieber Club. Es gibt sehr viel da draußen. Aber wir glauben, was Gott face to face gegeben hat, wirklich zu multiplizieren in der ganzen Welt, dafür sind wir da. Und das wollen wir tun in den nächsten Jahren. Gemeinsam mit euch. Wir danken euch für euer Vertrauen. Wir danken euch für diesen Welcoming Spirit. Für diesen Geist der Offenheit und uns zu Hause zu fühlen. Wir lieben das. Wir sind sehr, sehr dankbar dafür. Und wir werden euch dafür, how do you say, we will keep you accountable. Wir werden euch zur Rechenschaft ziehen, dass ihr euch multipliziert. Jedes Jahr werden wir hier sein und wir werden euch fragen, hey, multipliziert ihr das, was Gott euch als Erbschaft gegeben hat? Weil es ist wertvoll. Es ist es wert, multipliziert zu werden. Amen.
Mag das jemand mal halten hier? Ich stimme das mal hin.
Ja, komm, Anna. Super. Ich sage euch ganz kurz Bohnen. Ja, warum Bohnen? Der erste Nahrungsmittel im Mittleren Osten, besonders in dem Land, wo wir arbeiten, sind Bohnen. Der Ursprung von den Bohnen, besonders den Kaffeebohnen, kommt aus dem Land, wo wir 8 Jahre lang gelebt haben. Deshalb Bohnen. Ich glaube, dass Gott wirklich, dass wir nicht nur den Samen nehmen, sondern dass eure Erbschaft in dieser Bohne ist. Dass wir gemeinsam eine Erbschaft haben. Und dass wir diese Erbschaft gemeinsam einpflanzen werden in dieser Welt und dass sie Frucht bringen wird.
So, also ich bitte mal, dass alle Leiterschaft, also Multiplikatoren und Hauptleitungen, dass er nach vorne kommt und natürlich Doris auf jeden Fall. Danke, Hannah, du kannst dich auch, also du musst dich nicht hinknien. Ne? Aber wir werden das ja als Beispiel nehmen, einfach für dieses Bündnis. Ja, also dieser hier, wie heißt das, Krug oder Blumentopf, ja, also da ist ja Erde drin. Und wir haben jetzt jeder hier eine, die sagt, nein, nein, nein. Das ist nicht prophetisch, das ist nicht prophetisch. Danke. Das haben wir alles schon hinter uns, was gerade passiert ist. Danke, Jesus. Okay, also wir nehmen jeder so eins und das repräsentiert einfach den Dienst und das, was wir tragen. Und das pflanzen wir in einen Boden rein, okay? Also das wird in einen Boden gepflanzt als ein prophetischer Akt einfach, dass wir eins sind, dass wir diese Dienste zusammenlegen, dass wir sie nicht transformieren, sondern fusionieren, dass sie in eins hineinkommen. Und ihr könnt einfach aufstehen, einfach die Hand ausstrecken, einfach beten. Und wer immer es auf dem Herzen hat, was zu deklarieren, dann in der Richtung, kann das dann gerne tun, von denen hier vorne stehen. Ja, Vater, danke, Jesus. Jesus, wir danken dir, Herr, dass das ein absolut, Herr, hier geht es nicht um uns, Herr, zuallererst, sondern hier geht es um die Ausbreitung des Königreiches Gottes auf dieser Welt, Herr, in Deutschland, Herr, in der muslimischen Welt und bis an die Enden der Erde, Jesus. Und ich danke dir, Vater, dass wenn wir das jetzt zusammenlegen, Herr, wir erwarten eine frische Salbung auf unserem Leben, Jesus. Vater, eine neue Verbindlichkeit, einen neuen Einfluss, Jesus, in Kultur und Gesellschaft, Jesus, Herr. Wir erwarten, Herr, eine neue Frische in der Salbung und der Kraft Gottes, Zeichen und Wunder, Herr. Menschen, die erreicht werden, Jesus, Herr. Menschen, die transformiert werden, Menschen, die zum Glauben kommen, Herr. Jesus, Städte, die transformiert werden, Länder, die erneuert werden, transformiert werden, Herr, durch das Reich Gottes, Herr, durch das Erbe, was du uns geschenkt hast, Herr. Und wir wollen einfach jetzt zusammenlegen, Herr, und wir sagen, was zusammengehört, Jesus, und danken dir, dass es jetzt zusammenschmilzt, Jesus, und dass diese Erbschaften sich vereinigen und gemeinsam mehr Frucht bringen als jemals zuvor. In Jesu Namen, Vater.